SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Pascal Fournier, guten Tag. Es ist ziemlich genau so gekommen, wie es Beobachter erwartet und viele wohl auch befürchtet hatten. In Italien hat das rechte Bündnis aus Fratelli d'Italia, Lega und Forza Italia die Parlamentswahl gewonnen. Und zwar ziemlich deutlich. Aus Rom berichtet Jörg Seiselberg.
Nach Auszählung fast aller Wahlkreise kommt das Rechtsbündnis auf über 44% und wird damit sowohl in der Abgeordnetenkammer als auch im Senat eine absolute Mehrheit haben. Regieren will Meloni mit ihren Partnern aus dem Wahlkampf, der Lega von Matteo Salvini und Silvio Berlusconis Forza Italia. In ihrer Siegesrede in der Nacht versprach Meloni, sie wolle die Regierung führen mit dem Ziel, Italien zu einigen. Gleichzeitig kündigte sie an, sie werde die nationale Identität stärken.
Schon vor der Wahl hatte die mögliche oder auch wahrscheinliche neue Ministerpräsidentin Meloni mit Blick auf Brüssel angekündigt, Zitat, der Spaß ist vorbei. Nun ist die eine Frage, wo Meloni in Brüssel den Spaß genau verortet haben will. Aber dennoch sieht die EU den Rechtsruck in Rom mit Sorge. Aus Brüssel Alexander Göbel.
Meloni werde eine Ministerpräsidentin sein, deren politische Vorbilder Viktor Orban und Donald Trump heißen, sagte Katharina Barley, SPD, Vizepräsidentin des Europaparlaments, der Zeitung Die Welt. Mit Meloni bekämen die Autokraten eine Lobbyistin im Rat, also der Vertretung der 27 EU-Mitgliedsländer, um Sand ins Getriebe der EU zu streuen. Mit Blick auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik werde Giorgia Meloni in Europa extrem gemäßigt auftreten, glaubt die Grünen-Abgeordnete Alexandra Gese. Meloni wolle angesichts der hohen Staatsverschuldung die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität Italiens nicht gefährden. Die wohl neue Ministerpräsidentin wisse, dass die rund 200 Milliarden Euro aus dem Corona-Rettungsfonds mit strengen Reformauflagen verbunden sind. Von der neuen italienischen Regierung müsse nun schnell ein klares Bekenntnis für Europa ausgehen, fordert Markus Ferber, CSU-Europaabgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Manfred Weber, Chef der christdemokratischen Parteienfamilie im EU-Parlament, hat sich bislang nicht zu Melonis Wahlsieg geäußert.
Die geplante Gasumlage steht möglicherweise vor dem Aus. In der Ampelkoalition mehren sich die Stimmen, die ein Ende der Umlage fordern. Und allzu viele Fürsprecher hatte sie ja ohnehin nicht. Stattdessen könnte nun ein Gaspreisdeckel eingeführt werden, wobei diese Idee im Moment auch noch mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert, sagt Berlin-Korrespondent Martin Polanski.
Bei der Gaspreisbremse ist das Problem, dass das eben sehr teuer werden könnte für den Staat, wenn er zum Beispiel die Differenz übernimmt zwischen einem Kontingentpreis, der festgelegt werden könnte, und dem, was das dann auf dem Weltmarkt tatsächlich kostet. Die Anschaffung von Erdgas, das könnte nach oben offen sein, die Rechnung völlig unkalkulierbar. Man könnte auch sagen, man teilt Schecks aus, Energieschecks. Das würde bei Gas Privatkunden wahrscheinlich gut helfen. Die Frage ist, was macht man der Wirtschaft, die ja auch massiven Bedarf für Hilfen hat. Von daher muss da vieles geklärt werden.
Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andrähe, sieht in erster Linie den Staat in der Verantwortung, die hohen Kosten irgendwie zu managen. Heute Mittag sagte sie im SWR-Interview.
Irgendwoher müssen ja diese erhöhten Kosten tatsächlich auch gedeckt werden. Und da das oberste Prinzip Versorgungssicherheit ist, und die Gasimporteure auch weiter Gas einkaufen müssen, gab es entweder den Weg Haushalt oder den Weg Gasumlage. Jetzt hat man sich wohl dann doch für Haushalt entschieden. Also muss es aus dem Finanzministerium und aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.
Und dort im Finanzministerium wurde das offenbar bereits vernommen. Minister Lindner ist jetzt doch auch für einen staatlichen Eingriff beim Gaspreis.
Wir befinden uns in einem Energiekrieg mit Russland. Und dementsprechend müssen auch unsere Maßnahmen sein im Sinne einer Strompreis- und einer Gaspreisbremse. Hier müssen wir nun entschlossen gemeinsam Tempo machen.
Unterdessen ist Bundeskanzler Scholz von seiner Nahostreise zurückgekehrt mit einem unliebsamen Souvenir. Scholz wurde am Vormittag positiv auf Corona getestet. Regierungssprecher Hebestreit sagte, der Kanzler habe leichte Erkältungssymptome und habe sich sofort in seiner Wohnung im Kanzleramt in Isolation begeben. Alle öffentlichen Termine für diese Woche seien abgesagt. In einer Schule in der russischen Stadt Ischewsk hat sich am Morgen eine Tragödie ereignet. Ein Mann hat um sich geschossen, er tötete und verletzte viele Kinder und Erwachsene. Marta Wilczynski.
Auch Stunden nach der Tat bleibt das Motiv zunächst unklar. Am Morgen hatte der Mann, dessen Identität noch nicht geklärt werden konnte, in einer Schule in Ijewsk um sich geschossen, einer Großstadt rund 1200 Kilometer östlich von Moskau. Nach Angaben der Untersuchungsbehörde starben dabei 7 Schulkinder und 6 Erwachsene, unter ihnen Lehrer und Sicherheitskräfte. 21 weitere Personen sollen verletzt worden sein. Laut dem Gouverneur der Region Udmurtien habe sich der Angreifer anschließend selbst getötet. Es heißt, er habe ein T-Shirt mit Nazi-Symbolik getragen.
Der Krieg in der Ukraine geht weiter und auch die Pseudo-Referenden in den russisch besetzten Gebieten, die offenbar all dem, was man gemeinhin unter einer Abstimmung versteht, eklatant widersprechen. Silvia Tieks.
Auch heute beklagten hochrangige ukrainische Vertreter den undemokratischen Ablauf der sogenannten Referenden. Aus dem Gebiet von Luhansk, berichtete der Leiter der Militärverwaltung, Leute kämen mit Kisten in die Wohnungen der Bürger, hielten ihnen einen Zettel unter die Nase, auf dem sie ihr Kreuz machen sollten. Ein Wahlgeheimnis gebe es nicht, alle geltenden Regeln würden missachtet. Parallel zu den Scheinreferenden meldete die Ukraine neue russische Angriffe, vor allem aus der Region um Odessa und im Gebiet von Saporischschja. Dabei seien Infrastruktur und Gebäude beschädigt worden.
Fokus Südwest.
Schon seit Jahren laufen den beiden großen Kirchen die Mitglieder in Scharen davon. Im April lag die bundesweite Zugehörigkeit zur katholischer oder evangelischer Kirche erstmals unter 50%. Damals begann der SWR eine Umfrage unter Ausgetretenen, um mehr über die Gründe für diesen Kirchenaustritt zu erfahren. Susanne Babila zu den Ergebnissen.
Fast 9 von 10 Teilnehmenden gaben gegenüber dem SWR an, dass sie ausgetreten seien, um die Institution Kirche nicht länger finanziell zu unterstützen. Finanzielle Sorgen spielten bei den meisten Befragten dabei keine Rolle. Als Gründe wurden vielmehr die Missbrauchsfälle und der Umgang der Kirchen damit genannt. Nur knapp die Hälfte der Befragten gab an, keinen Bezug mehr zum christlichen Glauben zu haben, und jeder Zweite bezeichnete sich weiterhin als religiös. Die Befragten wünschen sich vor allem eine modernere Kirche, eine bessere Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und fast 2/3 der Teilnehmenden auch eine Gleichstellung der Geschlechter.
Der Missbrauchsskandal, die schwindende Zahl der Gläubigen, Reformen, der synodale Weg, alles Themen, mit denen sich von heute an auch die katholischen Bischöfe intensiv befassen werden, und zwar im Rahmen ihrer Herbstvollversammlung in Fulda. Ein Datum gibt es, an dem sich dann aber doch, bei aller Kritik, die Kirchen zuverlässig füllen. Am 24. Dezember. Apfel, Nuss und Mandelkern und vor allem natürlich die schöne Beleuchtung, da ist zumindest ein bisschen Weihnachtsstimmung fast unausweichlich. In diesem Jahr allerdings könnte es auch da haken, und zwar aus ganz weltlichen Gründen. Die deutsche Umwelthilfe fordert nämlich, heuer auf Weihnachtsbeleuchtung weitgehend zu verzichten. Als Reaktion auf die Energiekrise soll es sowohl in Städten als auch in Privathaushalten dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung geben. Michael Wegmer.
Der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe Resch verweist auf den Stromverbrauch der, Zitat, privaten Beleuchtungsorgien. Hinzu kämen die Einsparungen durch den Verzicht auf öffentliche Weihnachtsbeleuchtung. Die Umwelthilfe schlägt einen beleuchteten Baum pro Stadt und Gemeinde vor. Das könne diese Weihnachtszeit zu einer ganz besonderen machen. Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg hatten vor einigen Tagen schon angekündigt, Abstriche bei der Beleuchtung machen zu wollen. In Rheinland-Pfalz denken einige Städte darüber nach, zumindest auf große Energieverbraucher in der Weihnachtszeit wie Eisbahnen zu verzichten.
Und sonst so?
Wetten, Sie kennen James Earl Jones? Naja, vermutlich nicht persönlich, aber seine Stimme, wenn man es denn so nennen will.
Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich.
Genau. James Earl Jones ist der Mann, der Star Wars-Bösewicht Darth Vader seine Stimme geliehen hat. Jetzt geht er in Rente mit immerhin 91 und seine Stimmbänder nimmt er gleich mit. Aber dank künstlicher Intelligenz geht man eben auch stimmlich niemals so ganz. Jones' Stimme bleibt im Computer. Sollte also, was ja im Star Wars-Universum längst nicht ausgeschlossen ist, Darth Vader trotz seines Filmtodes 1983 doch nochmal irgendwo auftreten. Das Gerassel und Geknarze wird sein wie immer.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.